Deutschlandfunk.
Wir sprechen heute über die Frage, können wir zu viel schlafen? Wir haben wirklich so viele Mails dazu bekommen. Danke an Maike, an Philipp, an Marlin und Lilly Sophie. Es gibt jetzt endlich die gesamte Folge dazu, die ihr euch gewünscht habt. Und Christine, du hast wie immer Erkenntnisse aus der Schlafforschung dabei.
Genau, wir klären heute, wie viel Schlaf eigentlich normal ist, warum Menschen eigentlich unterschiedlich viel Schlaf brauchen und ob zu viel Schlafen krank machen kann.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Und in unserem Mythencheck geht's heute um einen Trick, der beim Einschlafen helfen soll. Ich sag nur kalter Waschlappen auf dem Kopf. Ich kenne den nur gegen Fieber, ehrlicherweise, aber wir checken heute, ob er auch beim Einschlafen helfen kann. Und damit hi zu Überschlafen, eurem wöchentlichen Schlafpodcast. Bei mir wie jede Woche Christine Blume, Schlafforscherin an der Uni Basel und Schlaftherapeutin an den Universitären Psychiatrischen Kliniken in Basel. Hallo Christine nochmal.
Hallo Ilka.
Und ich bin Ilka Knigge, Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin. Schauen wir uns doch erstmal an, wie viel wir in Deutschland überhaupt schlafen, Christine. Recht neue Zahlen dazu habe ich gefunden von der Krankenkasse Pronova BKK. Die hat im September und im Oktober 2024 eine repräsentative Online-Befragung gemacht unter Personen ab 18 Jahren. Und da hat sie so alle möglichen Fragen zum Thema Schlaf gestellt. Und da waren zur Schlafmenge, fand ich, ein paar ganz spannende dabei. Und zwar als erstes, wie viele Stunden schlafen Sie im Schnitt pro Nacht unter der Woche und wie viele Stunden schlafen Sie im Schnitt pro Nacht am Wochenende? Und ich fand das sehr, sehr spannend, weil viele Leute sagen 8 Stunden, aber eben nur am Wochenende. Und unter der Woche schlafen die meisten Leute weniger. Nämlich die allermeisten Leute schlafen da 7 Stunden. Es sind aber auch nur so 34%, ne? Also es verteilt sich so relativ durcheinander. Ich habe dir das Diagramm ja auch mitgebracht. Dir sind da auch noch einige Sachen aufgefallen, ne?
Ja, also ich fand es erstaunlich, dass immerhin jede dritte Person ungefähr sagt, sie schliefe nur 6 Stunden oder sogar weniger an Arbeitstagen. Und da muss man sagen, das ist schon echt krass wenig. Ja. Aber man kann auch sagen, immerhin 6 von 10 Personen sagen, sie schlafen so 7 bis 9 Stunden pro Nacht auch an Arbeitstagen. Und das entspricht den internationalen Empfehlungen. Also 7 bis 9 Stunden pro Nacht wird da empfohlen. Ja, was ich schon echt auch auffallend fand, war, das hast du gerade auch schon ein bisschen anklingen lassen, dass viele Menschen dann doch am Wochenende länger schlafen oder man könnte auch sagen, Schlaf nachholen. Also sie kompensieren ihr Defizit, das sie unter der Woche ansammeln.
Ja. Zweite Frage, die ich da ganz spannend fand, wie viele Stunden Schlaf pro Nacht wären für Sie persönlich ideal? Also wie viele Stunden bräuchten Sie idealerweise, wurde da abgefragt. Und das fand ich echt total spannend. Die Hälfte der Leute hat gesagt, 8 Stunden. Das heißt, die Hälfte der Leute schläft eigentlich unter der Woche zu wenig, wenn man diese beiden Daten zusammenbringt. 20% ungefähr, ein bisschen über 20% haben gesagt, 7 Stunden. Und ein bisschen unter 20% haben sogar 9 Stunden und mehr gesagt. Also es ist auch sehr, sehr spannend, finde ich, dass es eigentlich viele Leute gibt, die sagen, boah, ich würde gerne sehr viel schlafen.
Ja, also ich meine, ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich komme unter der Woche oft nicht auf meine 8 Stunden oder vielleicht sogar ein bisschen mehr, die ich eigentlich bräuchte.
Ja, ich meine, je nachdem, wie der Terminkalender ist, ist das auch gar nicht so einfach, ne?
Nee, weil ich dann morgens halt doch irgendwie zu früh aufstehen muss dafür, dass ich abends gar nicht so früh müde werde oder halt auch noch irgendwelche Aktivitäten am Abend habe, die verhindern, dass ich früh genug ins Bett gehe, um dann auf meine 8, 8,5 zu kommen.
Ja. Dritte Frage, die ich noch ganz spannend fand zu dem Thema, war, wie viele Stunden schlafen Sie im Schnitt pro Nacht unter der Woche? Und wie viele Stunden schlafen Sie im Schnitt pro Nacht am Wochenende? Also so ähnlich wie die erste Frage. Und dann, wie viele wären für Sie persönlich ideal? Wie viele bräuchten Sie idealerweise? Also da bringt man so ein bisschen die zwei Fragen von vorhin zusammen. Und da sagen 60% der Leute, dass sie unter der Woche weniger schlafen als benötigt.
Das hätte ich auch echt so erwartet, ja.
Ja, finde ich auch total spannend. Also wahrscheinlich echt irgendwie Termine und so weiter, Job, vielleicht Kinder, was auch immer man alles so zu tun hat, ne? Genauso viel Schlaf wie benötigt, sagen nur etwas über 30%, also unter der Woche. Mhm. 40% sagen am Wochenende, also ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Und dann, das finde ich auch total lustig, 1/4 der Leute sagt, dass sie am Wochenende mehr schlafen, als sie eigentlich brauchen.
Aber das finde ich irgendwie krass. Also wie kommt man denn auch zu dem Gefühl, dass man am Wochenende mehr schläft als benötigt?
Ja, ich habe da so meine Theorien, aber ich glaube, wir reden in dieser Folge später noch darüber. Deswegen lass uns erstmal checken, deckt sich das alles mit dem, was du gefunden hast, mit dem, was wir vielleicht aus der Schlafforschung auch wissen?
Ja, also das deckt sich zumindest ganz gut mit dem, was wir 2018/19 mal bei einer Umfrage von Menschen in Österreich gefunden haben. Insgesamt muss man aber sagen, die Zahlen von Krankenkassen sind da meistens noch verlässlicher als Umfragen, die Forschende wie ich zum Beispiel machen, weil wir können in der Regel keine repräsentativen Umfragen machen. Und das kann man dann einfach auch nicht verallgemeinern.
Ja, und das war hier so eine groß angelegte Befragung zum Thema Schlaf. Das ist ja dann auch so ganz spannend, wenn die ab und zu mal von den Krankenkassen gemacht werden. Wie sieht es denn eigentlich in anderen Ländern aus? Also schlafen wir in Deutschland im weltweiten Durchschnitt eher viel oder eher weniger?
Deutschland bewegt sich, was den Schlaf an Arbeitstagen anbelangt, ich würde mal sagen so, im stabilen Mittelfeld. Das zeigt eine Studie, die in 35 Ländern der Welt mit so einem Tracker-Ring am Finger den Schlaf von über 200.000 Menschen gemessen hat. Also ganz, ganz viele Menschen in ganz vielen Ländern. Dafür muss man aber sagen, Menschen in Deutschland holen am Wochenende etwas mehr Schlaf nach als viele andere Länder. Und übrigens, was ich spannend fand, das Land, in dem ich lebe, nämlich die Schweiz, liegt beim Schlaf nachholen am Wochenende auf Platz 2 unter den Ländern. Also ich würde sagen, ich lebe für mich sehr im richtigen Land. Auch ich schlafe ja am Wochenende durchaus gern mal aus. Besonders wenig schlafen Menschen an Arbeitstagen übrigens in asiatischen Staaten. Also auf dem letzten Rang befindet sich Japan.
Lass uns mal drüber sprechen, was eigentlich in Anführungszeichen normal ist bei der Schlafdauer. Und dafür würde ich mit dir gerne so einen kurzen Moment so tun, als gäbe es keine Arbeit, keine Uni, Schule, Ausbildung, keine Kinder, alten Menschen, um die wir uns kümmern, you name it. Also all die Dinge, die uns vielleicht früher aufstehen lassen oder später einschlafen lassen, als wir gerne würden. Wie viel würden wir alle dann schlafen und wie unterschiedlich wäre das?
Also da können wir uns aus der Studie mit diesem Tracker-Fingerring mal die Daten vom Wochenende anschauen. Weil da sollte der Schlaf ja von allen Tagen am wenigsten durch Arbeitszeiten, Schulzeiten und so weiter beeinträchtigt sein. Und da finden wir, dass Menschen in Deutschland am Wochenende im Schnitt 7 Stunden und 15 Minuten schlafen. Finde ich ehrlich gesagt noch ganz schön wenig. Also ich hätte gedacht, etwas mehr. Aber im Schnitt 7 Stunden, 15 Minuten. Und die Streuung, die lag so bei plus minus 45 Minuten. Heißt, 2/3 der Menschen schlafen zwischen 6,5 und 8 Stunden am Wochenende. Also auch da sieht man, das ist durchaus eine Variabilität, die da in den Daten da ist. Denn nicht alle Menschen brauchen gleich viel Schlaf. Die Expertinnen und Experten der US-amerikanischen National Sleep Foundation empfehlen übrigens für gesunde Erwachsene, ich habe es vorher schon gesagt, 7 bis 9 Stunden Schlaf pro Nacht.
Also wir können festhalten, 6,5 bis 8 Stunden, so lange schlafen die meisten, empfohlen werden aber eher 7 bis 9. Und wir merken, normal ist also mehr so eine Range, ne?
Ja, total. Die Schlafdauer ist einfach was sehr Individuelles. Und was für dich ausreichend ist, kann für mich zu wenig sein oder andersrum. Man muss ja auch sagen, selbst innerhalb einer Person ist die Schlafdauer im Verlauf der Zeit ja nicht stabil. Also viele Menschen schlafen in den Wintermonaten ein bisschen mehr als im Sommer. Menschen mit Menstruationszyklus schlafen in manchen Zyklusphasen mehr als in anderen. Und man darf ja auch nicht vergessen, im Lauf des Lebens, auch da verändert sich die Schlafdauer und zwar nicht unwesentlich. Das heißt, ja, also ich glaube, das ist schon gut, dass man da so ein Range angibt, aber auch eben mit so einer Orientierung, 7 bis 9 Stunden, 8 ist die goldene Mitte. Ich sage immer, wenn man jetzt überlegt, wie viel Schlaf brauche ich eigentlich, dann sind die 8 Stunden so ein ganz guter Startpunkt, um mal auszutesten.
Lass uns mal drüber sprechen, woher die Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Menschen kommen. Also woher kommt das, dass sich die eine nach 7 Stunden ausgeschlafen und erholt fühlt und der andere erst nach 9?
Das liegt in unserer Biologie. Oder anders gesagt, die Prozesse, für die mein Körper gut und gerne 8 bis 8,5 Stunden braucht, laufen bei Menschen, die eben weniger Schlaf benötigen, einfach schneller ab. Dabei ist unser Schlafbedürfnis zumindest teilweise wirklich auch in unseren Genen festgeschrieben. Also man kann das auch nicht umtrainieren. Das wäre die zweite Schlussfolgerung daraus. Und dadurch kommt es dann auch vor, dass zum Beispiel in der Familie plötzlich mehrere Menschen sogenannte Kurzschläferinnen und Kurzschläfer sind. Also Menschen, die zum Beispiel nach nur 4 bis 6,5 Stunden wirklich ausgeschlafen sind, ein Leben lang gesund bleiben, zumindest was den Schlaf anbelangt, und die auch dadurch keine negativen Konsequenzen haben, dadurch, dass sie eigentlich im Vergleich mit anderen so wenig schlafen und die wirklich auch nicht mehr Schlaf brauchen. Und eine Rolle spielt dabei auch noch die innere Uhr. Die steht bei Menschen, die mehr Schlaf brauchen, wohl einfach für eine längere Zeit auf Nacht als bei den Menschen, die weniger Schlaf brauchen.
Welche Rolle spielen denn dabei so Faktoren wie zum Beispiel das Alter oder eben das Geschlecht?
Also Frauen schlafen wohl im Durchschnitt so ein kleines bisschen mehr als Männer, wobei man da auch immer ein bisschen vorsichtig sein muss mit so einer Schlussfolgerung, oh, Frauen brauchen mehr Schlaf als Männer. Denn Frauen schlafen auch oft etwas schlechter. Und gerade wenn ein Kind da ist und sie stillen, dann sind natürlich auch mehr Unterbrechungen da. Frauen leisten häufiger Care-Arbeit. Auch das kann sich natürlich auf den Schlaf auswirken. Man kann jetzt also nicht unbedingt daraus schlussfolgern, dass wirklich Frauen mehr Schlaf brauchen. Denn wenn man das in Umfragen anschaut oder auch misst, dann sieht man halt erstmal, sie schlafen ein bisschen mehr. Aber woher dann das kommt, ob das wirklich ein erhöhtes Bedürfnis ist, also ein erhöhter Schlafbedarf oder eben so ein Kompensationsmechanismus, weil sie eben schlechter schlafen, das kann man durch solche Messungen erstmal nicht beantworten. Mhm. Auch das Alter spielt eine Rolle. Mit steigendem Alter schlafen erwachsene Menschen tendenziell etwas weniger. Und deshalb ist auch die Empfehlung bei älteren Menschen, sind nicht mehr diese 7 bis 9 Stunden pro Nacht, sondern da geht die Empfehlung in Richtung 7 bis 8 Stunden. Also da geht man ein bisschen runter.
Lass uns noch über äußere Faktoren sprechen, wie zum Beispiel die Anzahl an Sonnenstunden, die wir abbekommen. Ich denke da irgendwie an Menschen in Finnland, die teilweise im total Dunkeln leben. Oder ob wir uns im Alltag zum Beispiel ganz generell viel draußen aufhalten oder eher viel drinnen am Schreibtisch sitzen. Welchen Einfluss hat das?
Ja, jahreszeitliche Effekte habe ich vorher auch gerade schon angesprochen. Da ist es einfach so, da berichten viele Menschen, dass sie, wenn die Nächte länger sind, ein bisschen mehr schlafen als in den Sommermonaten. Wenn es eben zum Beispiel auch nach Feierabend noch hell ist oder wenn die Sonne recht früh am Morgen schon durch die Rollladenschlitze ins Schlafzimmer lacht. Wenn sich Menschen viel im Freien aufhalten, dann muss man sagen, dann sollten diese saisonalen Effekte auch sogar noch ausgeprägter sein, als wenn man eher mehr Zeit in den Räumen verbringt. Und generell ist es auch so, dass viel Tageslicht uns am Abend tendenziell müder macht und wir auch ein bisschen früher müde werden. Das erhöht auch wiederum die Chancen auf etwas mehr Schlaf.
So, und jetzt haben wir sehr viele Aspekte zum Thema Schlafdauer abgedeckt. Wir müssen aber zur Frage der Fragen kommen, zur Frage dieser Folge. Können wir zu viel schlafen? Ich habe dazu mal die schönen HörerInnen-Mails an überschlafen@deutschlandfunknova.de mitgebracht, weil ich die wirklich einfach so passend finde zu diesem Thema. Philipp hat uns geschrieben, weil er sich Gedanken um seine Schlafdauer gemacht hat. Er schreibt, ich schlafe sehr, sehr lange. Er hat uns im Urlaub geschrieben und er hat gesagt, er hat da meistens so zwischen 9 und 10,5 Stunden geschlafen und an Arbeitstagen braucht er eher 8 Stunden Schlaf, so beschreibt er es. Und da war er sich dann unsicher, ob er sich an freien Tagen lieber zwingen sollte, auch schon nach 8 Stunden aufzustehen.
Also ich würde meinem Schlafbedürfnis im Urlaub voll nachgeben, wenn das geht. Ist doch super.
Ja, ich finde, es klingt auch nach einem optimalen Urlaub, den Philipp da hatte. Lilly Sophie hat uns auch geschrieben zu dem Thema. Sie sagt, ich fände es cool, wenn ihr mal eine Podcast-Folge drüber machen könntet, wie lange man schlafen sollte. Also, ob man zu lange schlafen kann und was die optimale Zeit pro Alter ist. Und Maike schreibt, wie wirkt sich zu viel Schlaf auf den Körper aus? So, Christine, und jetzt haben wir alle lange genug auf die Folter gespannt. Wir müssen es auflösen. Zu viel schlafen geht das.
Also so als Gegenstück von zu wenig schlafen, muss man sagen, nee, also zu viel schlafen, das geht eigentlich nicht. Irgendwann wachen wir von selbst auf und dann wird es auch schwer mit dem Wiedereinschlafen. Also es gibt sowas wie ein physiologisches Maximum, wo man dann auch einfach nicht mehr schlafen kann.
Wie weckt uns denn unser Körper, wenn wir genug Schlaf haben?
Also zum einen steht die innere Uhr irgendwann dann am Morgen oder am Vormittag irgendwann auf Tag. Da wird dann auch das Hormon Cortisol ausgeschüttet, das Wachheit fördert. Und das alleine macht das Schlafen schon mal deutlich schwerer. Kennen ja zum Beispiel auch Leute, die Schicht arbeiten, wenn sie nach einer Nachtschicht am Tag schlafen wollen oder sollen, dann ist das gar nicht so einfach. Also da schläft man oft gar nicht so gut, obwohl man ja die ganze Nacht wach war. Also es ist einfach doch auch durchaus relevant, zu welchem Zeitpunkt wir schlafen. Und dazu kommt ja auch noch, dass der innere Akku, über den wir ja hier auch immer wieder sprechen, irgendwann einfach voll aufgeladen ist und dann einfach auch der Körper keinen Schlaf mehr benötigt. Und in dieser Kombination von innere Uhr steht auf Tag und fördert eigentlich Wachheit und innerer Akku ist aufgeladen, da wird es dann einfach irgendwann schwer, weiter zu schlafen.
Warum variiert das denn eigentlich überhaupt so stark? Also wie zum Beispiel bei Philipp mal 8 Stunden und mal 10,5.
Vielleicht ist es so, dass Philipp zwar sich eigentlich okay und ausgeruht fühlt nach 8 Stunden an Arbeitstagen, aber dass diese 8 Stunden, in denen er ja auch ein bisschen Zeit zum Einschlafen braucht und vielleicht auch manchmal nachts irgendwie aufwacht, dass diese 8 Stunden, die er im Bett verbringt, dann gar nicht unbedingt 8 Stunden Schlaf bedeuten und er eigentlich so ein bisschen auch ein Schlafdefizit im Lauf der Woche oder vielleicht auch Wochen bis zu einem Urlaub dann aufbaut. Und durch dieses Schlafdefizit, was er dann aufbaut, kommt er dann irgendwann an einen Punkt, wo er das Gefühl hat, boah, jetzt ist mein Schlafbedarf eigentlich deutlich höher. Es ist aber nicht so, dass so wie so eine Baseline jetzt, dass diese verschoben ist, sondern es ist eher so, dass wir eben ein Schlafdefizit dann auch mit einem erhöhten Schlafbedarf oder Bedürfnis kompensieren können. Und dadurch kommt es dann vielleicht dazu, dass er im Urlaub das Gefühl hat, ich brauche die 10,5 Stunden. Eigentlich braucht er aber gar nicht so viel Schlaf, sondern es geht eher um diese Kompensation des Defizits. Und was man auch dazu noch sagen muss, ist, Menschen, die zum Beispiel in komplett abgedunkelten Räumen schlafen, die bekommen ja kein Signal von außerhalb, also kein Sonnenlicht oder so. Da fällt es der inneren Uhr dann vielleicht auch mal schwer zu detektieren, dass eigentlich schon Tag ist, weil die Umgebung steht ja eigentlich noch auf Nacht. Und auch da kann es dann sein, dass man eben morgens sehr lange schläft, weil dieses Tagsignal nicht ausreichend ist. Also wenn man zum Beispiel das Gefühl hat, gerade am Wochenende, man kann ewig schlafen und einem gefällt das vielleicht auch gar nicht so, dann könnte da auch eine Empfehlung sein, entweder einen Tageslichtwecker zu benutzen oder den Rollladen nicht ganz runter zu machen, um dann eben so dieses natürliche Tagsignal durch das Tageslicht irgendwann auch zu bekommen, was einen dann eher in Richtung Wachheit auch bringt.
Bedeutet das denn dann eigentlich auch, dass man nicht durch zu viel Schlaf müder werden kann? Also Marlin hat uns dazu geschrieben und das will ich dir mal vorlesen an der Stelle, weil das ist super passend. Sie sagt, mein Mann behauptet immer, ich würde mich müde schlafen, da ich generell sehr viel Schlaf brauche und eigentlich nie ohne Wecker aus dem Bett komme, auch am Wochenende und mich auch tagsüber jederzeit für einen Mittagsschlaf hinlegen könnte. Was sagst du dazu?
Also erstmal finde ich das super, dass sie so einen guten Schlaf hat, dass sie auch tagsüber einschlafen könnte. Oder es gibt ja auch diese Menschen, die sagen, ich kann überall einfach schlafen. Und das ist ja erstmal auch gar nichts Schlechtes. Und zur Frage, ob man sich auch müde schlafen kann, also dass zu viel Schlaf, in Anführungszeichen zu viel Schlaf, zu Müdigkeit führt. Nee, also nach allem, was ich weiß, kann das nicht funktionieren. Also ich könnte das physiologisch nicht erklären, wie das funktionieren soll.
Ja, ich meine, vielleicht ist Marlins Schlaf auch einfach nicht so richtig gut oder sie ist jemand, der einfach ganz viel Schlaf braucht und sie denkt, ah ja, 8 Stunden müssten doch reichen und gibt sich vielleicht nie ihre 9 oder so, ne? Das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Aber wir kennen es ja irgendwie alle auch so ein bisschen, finde ich, mal von einem Wochenende. Also wir haben vielleicht mal ausnahmsweise 10 Stunden gepennt und sind danach total matsch, kommen nicht in die Gänge. Gibt es denn da Ideen, woran das liegen könnte?
Also ich muss zugeben, ich kenne das auch. Und ich habe da auch immer mal wieder mit Kolleginnen und Kollegen drüber gesprochen. Aber so eine 100%ig überzeugende Erklärung habe ich für dieses Phänomen bisher noch nicht gefunden. Und zumindest die Modelle, die es in der Schlafforschung gibt, können das eigentlich nicht erklären oder nach denen sollte das eigentlich nicht vorkommen. Aber wie gesagt, also es gibt Ideen, wie das doch auch dazu kommen könnte. Zum Beispiel könnte es sein, dass das besonders nach einer Woche passiert, die in der Schule, in der Uni oder im Job einfach super anstrengend war. Man hat vielleicht sogar ein Schlafdefizit angesammelt, weil man eben an den Arbeitstagen weniger geschlafen hat, als man eigentlich bräuchte. Und da kann es dann auch sein, dass die Erschöpfung, die man so aus der Woche mitbringt, gar nicht nach einer Nacht komplett abgebaut ist, sondern man das halt am Samstag auch noch spürt. Und vielleicht umso mehr auch, als dass jetzt der Stress, der einen vielleicht während der Arbeitswoche noch auf Trab gehalten hat, der fehlt halt jetzt. Oder es könnte auch sein, dass der inneren Uhr dieser Tageslichtimpuls zum normalen Aufstehzeitpunkt fehlt. Also man schläft zum Beispiel lange aus bis um 9, 10 oder 11 und da fehlt erstmal dieser Tageslichtimpuls zu einem normalen Zeitpunkt. Das könnte die innere Uhr dann etwas verzögern. Auch das könnten wir in Form von mehr Müdigkeit am Tag merken. Ja, und da muss man natürlich auch noch dazu sagen, wenn wir so richtig lange ausschlafen, dann kommt es auch manchmal vor, dass wir am Tag zuvor sehr spät ins Bett gegangen sind, vielleicht sogar feiern waren, vielleicht auch noch Alkohol getrunken haben. Und da ist es dann auch nicht so verwunderlich, wenn wir am nächsten Tag nicht topfit sind.
Und ich glaube, da wundert sich auch niemand. Da weiß man ja, woran es liegt. Lass uns an der Stelle aber auch noch drüber sprechen, woran sehr langes Schlafen liegen kann, wenn es jetzt nicht Alkohol ist oder Feiern, beziehungsweise mit was sehr langes Schlafen zusammenhängen kann. Denn viel Schlafen und Kranksein können ja zusammenhängen. Weiß jeder und jede, die mal erkältet war oder eine Grippe hatte. Wie macht denn sowas mehr Schlaf?
Ja, wenn wir krank sind, also du hast es angesprochen, jetzt in Wintermonaten einen grippalen Infekt haben, dann fördert unser Immunsystem einfach mehr Schlaf. Das kommt zum Beispiel dadurch, dass mehr so entzündungsvermittelnde Botenstoffe ausgeschüttet werden, die nennt man Zytokine, und die wirken eben nicht nur entzündungsvermittelnd, sondern auch schlaffördernd. Und das ist eigentlich auch super, weil wir unserem Körper dann mehr Ruhe geben und der sich besser aufs Gesundwerden konzentrieren kann.
Christine, ich glaube, nicht so viele Leute kennen das Wort entzündungsvermitteln. Sag mal bitte kurz noch, was das bedeutet.
Ja, also man kann sich vorstellen, jeder Infekt ist ja auch so eine kleine Entzündung im Körper, die da abläuft. Und da gibt es einfach bestimmte Botenstoffe, die sorgen dann dafür, dass diese Entzündung überhaupt stattfindet oder aufrechterhalten wird. Und das machen eben diese Botenstoffe, diese sogenannten Zytokine.
Lass uns drüber sprechen, welche anderen Krankheiten auch noch im Zusammenhang stehen mit viel Schlaf.
Es gibt in der Schlafmedizin Erkrankungen, da ist eines der Hauptsymptome ein übermäßiges Schlafbedürfnis. Also diese Erkrankungen werden deshalb auch als sogenannte Hypersomnien bezeichnet. Die Vorsilbe Hyper kommt ja aus dem Griechischen und bedeutet über oder hier an der Stelle eben übermäßig viel. Ich nenne einfach mal zwei Beispiele, die manchen vielleicht auch schon begegnet sind. Die sogenannte Narkolepsie ist zum Beispiel eine Hypersomnie. Da haben wir auch schon mal eine ganze Folge hierzu gemacht. Die Betroffenen bei der Narkolepsie, die stehen zwar manchmal sogar erholt auf, sind aber dann schon nach ganz kurzer Zeit wieder extrem müde und haben wirklich auch so Einschlafattacken, also wo sie sich dann nicht gegen das Einschlafen wehren können. Also auch das eine Hypersomnie. Und dann gibt es zum Beispiel auch noch die sogenannten idiopathischen Hypersomnien. Die Menschen, die damit leben, die sind zum Beispiel auch nach 10 Stunden Schlaf, also eine sehr lange Zeit, nur ganz schwer zu wecken und dann oft auch den ganzen Tag über schläfrig. Die haben also ein sehr stark erhöhtes Schlafbedürfnis. Das sind eben die Erkrankungen, wo sehr viel Schlaf wirklich eines der Hauptsymptome ist. Und dann ist es aber auch noch so, dass, wenn man sich mal anschaut, welche Schlafdauer mit Erkrankungen zusammenhängt, dann findet man in Studien auch, dass auch eine lange Schlafdauer eher in Zusammenhang steht mit diversen körperlichen Erkrankungen.
Genau, wir sagen hier ja immer so schön, im Zusammenhang steht, weil man nicht so richtig sagen kann, wie da der Verlauf ist. Also was taucht zuerst auf? Vielleicht kannst du das hier nochmal für alle erklären, die sich da fragen, warum wir das immer so formulieren.
Also für sehr wenig Schlaf, also wenn jetzt jemand wirklich dauerhaft zu wenig schläft, da gibt es ja ganz viele Studien, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, die zeigen, das ist einfach nicht so gut, das sollte man vermeiden, denn zu wenig Schlaf, das tut unserem Organismus nicht gut und das kann langfristig einfach Erkrankungen fördern. Bei zu viel Schlaf, also wenn jetzt jemand wirklich dauerhaft eher so Richtung 10 Stunden Schlaf benötigt oder sogar noch mehr, und man findet eben auch da in Studien diesen Zusammenhang mit Erkrankungen, da ist es eher so, dass man nicht davon ausgeht, dass dieses viele Schlafen dann auch Erkrankungen begünstigt, sondern da geht man eher davon aus, dass da eben so eine Erkrankung vielleicht schon im Hintergrund da ist, obwohl man das noch gar nicht weiß, vielleicht auch noch ja kein Messwert dafür spricht, dass da eine Erkrankung da ist und trotzdem schlägt sich das eben schon in diesem erhöhten Schlafbedürfnis nieder, sodass da aber die Richtung des Zusammenhangs eher umgekehrt wäre. Also, dass die Erkrankung zuerst da ist und die macht eben dieses hohe Schlafbedürfnis und nicht, dass viel Schlaf zu Erkrankungen führt.
Über Schlafen. Mythencheck.
Ich habe mal wieder was aus den Weiten des Internets mitgebracht. Und zwar sagt Kyle Inspires bei Instagram, man könne besser schlafen durch eine Kühlung der Stirn.
You can trigger deep sleep by putting something cold on just your forehead. Sleep clinics are using this now instead of sleeping pills. Researchers discovered your forehead temperature controls whether your brain stays alert or shuts down. The cold slows down all that mental chatter because your prefrontal cortex literally can't run hot when it's being cooled.
Also was er sagt ist, Tiefschlaf könne getriggert werden durch etwas Kaltes auf der Stirn. Schlafkliniken würden diese Technik benutzen, statt Schlaftabletten zu geben. Forschende hätten herausgefunden, über die Temperatur der Stirn werde beeinflusst, ob das Gehirn wachsam bleibe oder runterfahre. An Menschen mit Insomnie sei das auch getestet worden. Und die meisten Menschen seien mit was Kaltem auf der Stirn schneller eingeschlafen als mit einem Schlafmittel. Und die Erklärung, die er dahinter hat, der präfrontale Kortex könne nicht heiß laufen, wenn er gekühlt werde. So, das ist jetzt ganz schön dicht. Ich habe das übrigens auch schon eingekürzt. Er erklärt noch mehr. Aber das ist der Teil, den ich mit dir besprechen möchte. Ich habe dazu sehr, sehr viele Fragen. Erstmal Mythos oder Wahrheit, dass eine kühle Stirn beim Einschlafen helfen kann?
Naja, also so ein bisschen Wahrheit ist dabei, aber vielleicht auch eher so im Sinne von, es ist nicht alles falsch, was er sagt.
Okay, also doch eher in die Mythos-Richtung, aber nicht ganz. Hat er recht, wenn er sagt, Kliniken würden diese Technik statt Schlaftabletten nutzen?
Also ich kann jetzt sicher nicht für alle Schlafkliniken sprechen, aber ich hatte das bisher noch nicht gehört. Und auch in der Behandlungsleitlinie für Ein- oder Durchschlafstörungen, an der wir uns ja orientieren, wird diese Methode nicht erwähnt. Abgesehen davon sind Medikamente ja eh nicht die erste Wahl, sondern eine schlaffokussierte Psychotherapie.
Nummer zwei. Gibt es diese Studie mit Insomnie-PatientInnen, von der er spricht?
Ich hätte vermutet, es gibt sie nicht, aber es gibt sie. Ich war wirklich erstaunt. Und die wurde publiziert in der Fachzeitschrift der amerikanischen Schlafforschungsgesellschaft. Und da muss man sagen, das ist eine sehr anerkannte Fachzeitschrift in unserem Feld. Eine Studie aus dem Jahr 2018. Und da haben die Forschenden ein Gerät, was die Stirn auf 14 bis 16 Grad kühlt, untersucht und verglichen mit so einer Scheinbedingung. Also so eine Scheinbedingung verwendet man mal. Das ist so eine Bedingung, da gaukelt man vor, man würde was machen, erfindet vielleicht noch irgendwie eine Cover-Story dazu, aber eigentlich passiert gar nichts.
Also so eine Vergleichsgruppe, so ein bisschen Placebo-Effekt mäßig, oder?
Also du machst irgendwas oder du tust zumindest so, als würdest du was machen, weil der Vergleich wäre ja unfair, wenn du jetzt einfach nichts machen würdest, aber es ist eben keine Bedingung, von der du erwartest, dass sie irgendeinen Einfluss hat.
Was ist dabei rausgekommen?
Ja, also die haben hier jetzt eben in dieser Vergleichsbedingung den Teilnehmenden irgendwelche Elektroden hinter die Ohren geklebt und erzählt, das würde das Gleichgewichtsorgan stimulieren. War natürlich alles nur Fake. Ich muss hier anmerken, mit einem Medikament würde das, anders als Kyle sagt, nicht verglichen. Also dieser Teil stimmt auch nicht. Sondern es wurde einfach den Teilnehmenden gesagt, wir testen jetzt mal verschiedene Maßnahmen. Einmal die kühle Stirn, einmal das mit den Elektroden hinterm Ohr und schauen mal, was da im Schlaf passiert. Und das Ergebnis war, manche Schlafindikatoren, die haben sich verbessert. Also zum Beispiel sind die Teilnehmenden der Kühlbedingung ein bisschen schneller eingeschlafen. Aber es gab auch andere Indikatoren, da hat sich halt nichts verändert. Und insgesamt kann man wahrscheinlich sagen, es hat jetzt keinen total durchschlagenden Effekt gehabt, dieses Kühlen der Stirn. Und auch subjektiv hatten die Teilnehmenden nicht das Gefühl, dass sich in der Kühlbedingung was verbessert hat. Unterm Strich, jo, kann man vielleicht mal testen, aber meine Hoffnungen wären jetzt nicht allzu groß.
Ich sag mal so, wenn man das mit einem kalten Waschlappen mal machen will, den hat man ja vielleicht zu Hause, dann geht wahrscheinlich auch nicht so viel kaputt, ne?
Ja, genau.
Christine, zu lange schlafen. Willst du vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, was wir in dieser Folge alles besprochen haben?
Ja, also man muss sich keine Gedanken machen. Man kann so eigentlich nicht zu viel schlafen. Da gibt es einfach irgendwo ein Maximum. Und ja, das ist manchmal vielleicht am Wochenende oder im Urlaub ein bisschen höher, weil man auch etwas Schlaf nachholt, ein Schlafdefizit ausgleicht. Aber so ein zu viel Schlafen, das geht eigentlich nicht. Was man sieht, ist, dass sehr viel Schlaf auch mit Erkrankungen durchaus in Zusammenhang stehen kann. Aber das ist nicht so, dass da der viele Schlaf dann die Erkrankung fördert, sondern eher andersrum, dass die Erkrankung irgendwo schon im Hintergrund da ist und eben dafür sorgt, dass ein Mensch dann ein erhöhtes Schlafbedürfnis hat.
Aber ich sag mal, wenn man ab und zu mal etwas mehr schläft, vielleicht im Urlaub oder so, da muss man sich wirklich überhaupt keine Sorgen machen. Danke euch allen für die tollen Mails zu dem Thema an überschlafen@deutschlandfunknova.de. Da könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben, wenn ihr Themenvorschläge schicken wollt, wenn ihr Feedback schicken wollt, darüber freuen wir uns. Und wer mehr von dir hören will, Christine, der kann sich noch einen anderen Podcast anhören. Du warst nämlich zu Gast bei Zimmer 42, das ist ein Podcast von Sternstunde Philosophie im Schweizerischen Rundfunk, SRF. Sag doch mal kurz, worüber ihr da gesprochen habt.
Ja, Barbara Bleisch, die Host des Podcasts, ist Philosophin. Und insofern haben wir uns in der Folge den Schlaf aus eher philosophischer Perspektive angeschaut, was für mich echt auch total spannend war. Wir haben zum Beispiel darüber gesprochen, was Schlaf mit Loslassen und Kontrolle abgeben zu tun hat, was im Schlaf mit unserem Bewusstsein passiert und ob das eigentlich verschwindet. Und Barbara verrät am Ende auch, weshalb sie sich, wenn sie nicht schlafen kann, vorstellt, sie sei ein Otter.
Also, wenn ihr Lust habt, die Folge zu hören, Zimmer 42, gibt's überall, wo es Podcasts gibt. Wir packen euch den Link auch nochmal in die Shownotes. Und bis dahin sagen wir, schlaft gut.
Aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu. In der Deutschlandfunk-App.